Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode des Info-Channels. Produktsicherheit umfasst nicht nur grundlegende Anforderungen, sondern auch viele Spezialfälle, die Online-Händler kennen sollten. Erfahren Sie jetzt, welche Ausnahmen und Herausforderungen im Rahmen der Produktsicherheitsverordnung auf Sie zukommen. Ich übergebe jetzt das Wort an unsere Moderatorin Jacqueline Eder.
Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Produktsicherheit. Gemeinsam mit unseren Studiogästen schauen wir uns an, was bei Spezialfällen bei der Produktsicherheitsverordnung zu tun ist. Ja, lieber Kurt Schmidt, lieber Jürgen Aschauer, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder im Studio bei uns seid. Ja, Kurt, möchtest du dich bitte nochmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Kurt Schmidt, ich bin selbstständig in einem technischen Büro tätig und bin im Speziellfall für die Compliance-Sachen zuständig, beziehungsweise als Wirtschaftskammerberater auch tätig.
Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Jürgen, möchtest du dich auch kurz vorstellen?
Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Jürgen Aschauer. Ich bin in der Wirtschaftskammer Niederösterreich tätig als Referent. Mein Aufgabengebiet ist Zielkennzeichnung, Normen und speziell in dem Fall Produktsicherheitsverordnung und Zertifizierungen.
Wir widmen uns ja dieses Mal den Spezialfällen der Produktsicherheitsverordnung. Ein so ein Spezialfall ist es ja, wenn dem Produkt keine Warn- und Sicherheitshinweise beigefügt wurden. Wie gehe ich mit so einem Fall um?
Ja, das gibt es ja zwei Sichtweisen. Ne? Ist das Produkt sicher ohne Warn- und Sicherheitshinweise, ist erledigt. Ja? Okay. Kann ich genauso sagen, passt, ist in Ordnung. Ne? Wenn es jetzt aber Warn- und Sicherheitshinweise braucht, dann müsste ich jetzt zum Händler gehen, der Kunde jetzt zum Händler gehen und müsste sagen, da fehlt etwas. Ne? Der Händler muss dann das nachbringen, der Hersteller oder der Händler dann. Ja? Auf alle Fälle, die Sache ist halt die, man muss, wenn solche Sachen sind, natürlich kann ich jetzt sagen zum Händler oder zum Hersteller, ich kann das Produkt nicht anwenden, weil ich keine Sicherheits- und Warnhinweise habe. Ich weiß nicht, wo da irgendwelche Gefährdungen ausgehen. Ne? Aber bevor ich jetzt da zur Behörde laufe und sage jetzt, das ist jetzt da und da, also jetzt als Endkunde, ja, muss der Händler schon, muss eine Nachfrist geben und muss sagen, bitte, ich brauche innerhalb von einer Woche das und das. Das ist genauso, wenn die Anleitung zum Beispiel fehlt oder solche Dinge. Ja. Die Behörde wird dann tätig. Also wenn zum Beispiel jetzt da könnte ich sagen, der Händler bringt es nicht oder ich kriege die Information nicht, dann kann ich schon zur Behörde angehen und sagen, bitte der Firma so und so oder der Verkehrbringer so oder der Händler so und so, bringt mir die Informationen nicht, tut's was. Ja, das ist schon möglich. Mhm.
Ja, es gibt aber auch Produkte, die keine Gefahren bzw. Risiko- und Sicherheitsinformationen benötigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Papiertaschentuch hernehme, ja, da bewerte ich selber anhand meiner Risiko Beurteilung oder Risikoanalyse, das Produkt ist sicher und das halte ich dann auch fest. Von diesem Produkt gehen keine Risiken oder Gefahren aus, aufgrund meiner internen Risikoanalyse. Und das reicht dann auch aus, dass ich das festhalte.
Okay, das heißt, ich muss nicht auf Biegen und Brechen irgendwelche Warn- und Sicherheitshinweise formulieren. Jetzt bin ich ein Online-Händler und kaufe ein Produkt nur zu von einem Hersteller und bekomme von meinem Kunden eine Beschwerde, das Produkt ist hinsichtlich irgendeines Aspektes nicht sicher. Welche Pflichten treffen mich dann als Online-Händler? Muss ich dann mit den Behörden Kontakt aufnehmen? Muss ich mich an den Hersteller wenden? Wie ist denn da die Vorgehensweise?
Also ich würde sofort zum Hersteller gehen, den Hersteller darauf aufmerksam machen, die Rückmeldungen abwarten, was der Hersteller sagt und dementsprechend dann Konsequenzen setzen, wie zum Beispiel das Produkt zurückrufen, zu verbessern, Warnhinweise nachzubringen, die Gefahren zu evaluieren und schauen, wo liegt das Problem und im schlimmsten Fall zurückrufen und auszutauschen, verbessern. Aber immer mit dem Hersteller Rücksprache halten, bevor ich die Marktaufsichtsbehörde oder andere Organisationen, Behörden mit ins Boot hole.
Also ich bin jetzt so nicht selber als Online-Händlerin in der Pflicht, dass ich jetzt die Marktüberwachungsbehörden kontaktiere oder beispielsweise einen Produktrückruf starte. Das ist nicht meine Pflicht als Online-Händler oder doch?
Als Händler nicht. Sollte ich aber aus irgendeinem Grund den Hersteller nicht auffindbar machen oder den gibt es vielleicht auch nicht mehr, ja, dann treffen mich diese Pflichten natürlich schon. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich die Marktaufsichtsbehörde mit einbeziehen muss. Dann bin ich als Händler natürlich auch in der Verantwortung.
In den Onlineshop müssen Informationen wie die Angaben zum Hersteller, Postanschrift, E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt werden. Auch die Angabe der Produktart, eine Abbildung des Produkts muss auch in den Onlineshop, genauso wie Warn- und Sicherheitshinweise. Jetzt haben wir auch schon öfter gehört, ja, wenn der Hersteller nicht in der Europäischen Union sitzt, dann müssen auch Angaben zur verantwortlichen Person in den Online-Shop. Wer ist denn diese verantwortliche Person?
Der Hersteller sitzt im Drittland, ist der Importeur, der Inverkehrbringer in der Europäischen Union. Der muss sich dann entsprechend, ist die Ansprechperson auch für die Behörde. Ja?
Das heißt jetzt, damit wir ein praktisches Beispiel machen, ich bin eine Online-Händlerin und beziehe Produkte direkt aus China,
ja,
führe diese Produkte in die Union ein und verkaufe sie dann am europäischen Markt. Das heißt, ich bin dann die verantwortliche Person?
Der Inverkehrbringer, genau, ist dann die verantwortliche Person für das Produkt in der Europäischen Union. Ne? Und muss dann mit, also wenn ich jetzt der Inverkehrbringer bin, dann habe ich Verträge mit meinem Hersteller aus dem Drittland, welche quasi Regressansprüche eventuell ich auch an den Anbieter aus dem Drittland zu stellen habe. Ja? Mhm. Oder stellen darf dann oder kann. Ja? Es kommt dann immer auf die vertraglichen Ausführungen drauf an. Kommt darauf an, ob der Hersteller in Amerika sitzt oder in China sitzt oder wo, oder wie groß der Hersteller ist, wie mächtig der Hersteller ist. Bei manchen kann man es besser durchsetzen, bei anderen weniger wahrscheinlich. Mhm. Ne? Aber es kommt immer, also man, auch der Inverkehrbringer soll sich auf einmal sich Gedanken machen beim Inverkehrbringer der Europäischen Union, wie weit das überhaupt so Regressansprüche kommen kann oder wie hoch ist überhaupt im Schadensfall die ganze Summe, was kann da auf mich zukommen, ist das jetzt vom Produkt her gesehen. Ja, wenn das jetzt ein Billigprodukt zum Beispiel ist, dann werde ich es zurückholen und werde auf dem Schaden sitzen bleiben wahrscheinlich. Ja?
Ja.
Das ist so die Sache. Das Wichtigste, was jetzt diese Produktsicherheit betrifft vielleicht, wenn ich schon einen Hersteller aus dem Drittland nehme, dann muss man ja immer wieder noch so quasi Dinge, ein paar so Sachen auch noch beachten. Ja? Erstens einmal, wenn ich jetzt der Hersteller X sitze im Drittland, ich bin der Inverkehrbringer Y und möchte dieses Produkt, was ich jetzt aus dem Drittland importiere, unter meinem Namen zum Beispiel in Verkehr bringen, ja, weil dann bin ich zugleich Hersteller. Ja. Ja? Das ist ja nur quasi Hersteller jetzt in Wirklichkeit. Ne? Und da ist erübrigt sich die Frage, und da ist das Wichtige dabei, dass dieser quasi Hersteller im Drittland, bevor die Ware dort weggeschickt wird, Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, ob eh das Produkt, was ich dort bestellt habe, auch zu mir kommt. Ja. Das ist oft der Fall, dass man da im Konstruktionsunterlagen oder eben, ja, das Produkt schaut so und so aus, super, der schickt dann Prototypen, schaut gut aus und in der Produktion kommt dann was anderes daher. Mhm. Und darum, es gibt Firmen, die sich mit der Qualitätssicherung vor Ort beschäftigen und da kann man dort beauftragen. Das kostet zwar Geld, aber es ist wahrscheinlich gut investiert, bevor das Ganze weggeschickt wird.
Um das nochmal zusammenzufassen, welche Informationen ich im Onlineshop dann bereitstellen muss. Wir haben da jetzt so zwei Konstellationen. Wenn ich ein Verkehrbringer bin, also einfach ein Produkt aus dem Drittland importiere und nicht unter meinem eigenen Namen verkaufe, dann muss ich mich dann selbst auch im Onlineshop als verantwortliche Person angeben, also meine Angaben machen, plus die Angaben zum Hersteller aus dem Drittland. Wenn ich aber ein Produkt importiere und das dann unter meiner eigenen Marke, unter meinem eigenen Namen verkaufe, dann bin ich ja selber Hersteller. Das heißt, dann stellt sich die Frage nach der Angabe der verantwortlichen Person dann gar nicht mehr.
Derzeit eine große Herausforderung für die Online-Händler beziehungsweise auch für die Firmen, die jetzt über den Online-Handel Produkte bereitstellen, ist dieses Thema eben Sicherheits- und Warnhinweise. Und da gibt es auch wieder verschiedenste Methoden beziehungsweise Wege. Meistens ist ja bei den Online-Händlern Foto von vorne, Foto von links, Foto von rechts, Foto von hinten. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Foto dazu, wo die Sicherheits- und Warnhinweise ist erfüllte Pflicht, ja. Es gibt aber die Möglichkeit, man könnte auch auf der Webseite vom Online-Händler einen Link haben, der eben zu den Sicherheits- und Warnhinweisen führt. Aber dann sollte er wirklich nur zu den Sicherheits- und Warnhinweisen, die was für das Produkt verantwortlich sind. Ja? Also jetzt nicht irgendwie wieder auf eine Homepage führt, wo man das erst raussuchen muss. Nein, das sollte dann schon aufblinken oder Pop-up-Fenster sein oder was, wo ich das dann habe. Ja?
Genau, das sollte nur ein Link sein.
Ein Link sein, ja.
Die Erfahrung sagt aber auch, das müsste man dann relativ genau verfolgen und beobachten, weil ein Link ist schnell mal kein Link mehr und dann, das ist halt die Gefahr.
Jetzt kriegt man, kann das auch vielleicht mit einem Bild machen, mit einem Produktbild, dass ich da die Warn- und Sicherheitshinweise abbilde. Du hast jetzt gesagt, ich kann das auch mit einem Link machen. Die Warn- und Sicherheitsinformationen im Onlineshop, die muss ich ja in der Sprache des Zielmarktes bereitstellen. Das wird ja dann vielleicht ein bisschen schwierig mit einem Produktbild, beziehungsweise mit einem Link, wenn da nur die Angaben in einer Sprache zu finden sind. Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt beispielsweise einen Online-Shop habe, der innerhalb der gesamten EU liefert? Wie setze ich da diese Warn- und Sicherheitshinweise um in allen Landessprachen?
In Wirklichkeit müsste ich dann für jedes des Verwendungslandes die Sprache anbieten und anführen. Es wird aber auch akzeptiert in Englisch, aber generell muss eine leicht verständliche Sprache zur Verfügung stehen.
Wie schaut es aus? Würde auch ein PDF ausreichen, wo ihr dann die verschiedensten...
Ja, das würde ja ausreichen. Sagen wir in dem PDF zum Beispiel, Papier ist ja meistens so, ne? Genau. Da ist meistens eine eigene Broschüre oder ein eigenes Zettel, genau, wo sämtliche Sprachen mit den Sicherheitshinweisen drinnen sind. Ne?
Es gibt auch so Spezialfälle, da verkaufe ich ein Produkt als Online-Händler, aber den Hersteller gibt es gar nicht mehr. Der ist beispielsweise Konkurs gegangen oder hat einfach aufgehört, den gibt es einfach nicht mehr. Wen gebe ich denn dann als Hersteller an?
Man gibt nach wie vor den ursprünglichen Hersteller an, auch wenn es den nicht mehr gibt. Mhm. Natürlich übernehme ich dann quasi die Herstellerrolle, weil es den ursprünglichen Hersteller nicht mehr gibt, aber laut Produktsicherheitsverordnung muss man den Hersteller angeben. Und da sagt momentan die Praxis, dass man den ursprünglichen Hersteller angibt, auch wenn es den nicht mehr gibt.
Das heißt, ich werde dann zur verantwortlichen Person eingehen.
Genau.
Dann vielleicht noch so ein Spezialfall. Was mache ich? Ich weiß einfach nicht mehr, wer der Hersteller ist. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Also ich kann das nicht mehr.
Also ich habe das Produkt jetzt da und bei mir liegen.
Genau.
Und ich weiß den Hersteller nicht.
Ja.
Ja, das ist...
dann ja, übernehme ich die Hersteller.
Ja, also ich kann jetzt als Erstes sagen, ich übernehme die Herstellerverantwortung, bringe das Produkt auf den Markt und damit muss ich mal entsprechend schauen, ist das Produkt jetzt wirklich sicher? Können Gefährdungen von einem Produkt ausgehen und mehr kann er nicht machen. Ne?
Wir haben jetzt auch immer in der Praxis diese Frage, muss ich jetzt eigentlich, dadurch, dass ich im Onlineshop Angaben zum Hersteller machen muss ich meine gesamte Lieferkette offenlegen? Also viele Online-Händler befürchten dadurch, dass dann die Kunden direkt beim Hersteller kaufen, wenn sie im Onlineshop sehen, das ist der Hersteller. Ist das jetzt so, sage ich jetzt mal, ein notwendiges?
Die Produktsicherheitsverordnung sagt genau, ich muss den Hersteller angeben. Ja.
Das heißt, ich kann das als Online-Händler nur dadurch vermeiden, dass ich beispielsweise mich selbst als Hersteller angebe oder unter meiner eigenen Marke, unter meinem eigenen Namen ein Produkt verkaufe. Nur so kann ich eigentlich vermeiden, dass ich den tatsächlichen Hersteller offenlege.
Genau richtig, das war bis dato auch so. Das heißt, das Umlabeling funktioniert da genauso, dass ich übernehme die komplette Herstellerverantwortung und auch dementsprechend die Haftung.
Okay, perfekt. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege den Hersteller offen und habe beispielsweise eh kein Problem damit, weil der Hersteller sowieso nur an Händler verkauft und nicht an Privatpersonen. Oder wenn ich das gar nicht möchte, kann ich mal überlegen, ich biete das Produkt unter meinem eigenen Namen und unter meiner eigenen Marke an und werde somit zum Hersteller im Sinne der Produktsicherheitsverordnung.
Genau, richtig.
Ja? Ja. Perfekt. Gut. Ja, noch so ein Spezialfall, das sind die gebraucht waren.
Bei gebraucht waren ist genau gleich. Auch da bin ich quasi dann der Hersteller, beziehungsweise muss dann die Nachweise erbringen. Ist schwierig mit den Ersatzteilen, das haben wir gerade beim Kfz-Bereich, ist das eine schwierige Frage, weil wie kann ich beurteilen, ist dieses Ersatzteil relevant für die Sicherheit? Muss ich eine Zulassungsstelle vielleicht kontaktieren? Wenn ich beispielsweise eine gebrauchte Achse weiterverkaufe, könnte das sicherheitsrelevant werden und dann müsste ich genau genommen eine Zertifizierungsstelle bzw. die Zulassungsstelle kontaktieren. Das ist auch aufgrund der Anfragen schon abgeklärt mit Anwälten, wie man das lösen oder beantworten kann.
Wenn wir zum großen Thema Marktplätze kommen, viele Händler oder Online-Händler, die verkaufen wir nicht über den eigenen Online-Shop, sondern verkaufen wir über Marktplätze, wie beispielsweise Amazon, eBay und so weiter. Jetzt haben wir von Unternehmen schon häufig gehört, Amazon verlangt eine sogenannte Sicherheitsbescheinigung. Was ist denn das eigentlich?
Ja, die Sicherheitsbescheinigung zu Marktplätzen wollen die Marktplatzbetreiber einfordern von den Online-Händlern, dass das Produkt jetzt sicher ist und welche Voraussetzungen müssen da geschaffen sein. Die sagt nur aus, da gibt es die erste Variante, das Produkt ist sicher, es gibt keine Warn- und Sicherheitshinweise, beziehungsweise wenn es unsicher ist und wir bräuchten Warn- und Sicherheitshinweise, dann müssen wir ein Beiblatt machen, wo die Sicherheits- und Warnhinweise aufgelistet sind, beziehungsweise kann man genauso einen QR-Link oder beziehungsweise einen Weblink auch zur Verfügung stellen.
Die Produktsicherheitsverordnung, die gilt ja ab dem 13. Dezember 2024. Was passiert mit Produkten, die bereits vorher auf den europäischen Markt gelangt sind? Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise ein Produkt auf Lager. Darf ich das nach dem 13.12.2024 weiterverkaufen?
Ja, die Produkte kann man weiterverkaufen. Ich darf sie weiterverkaufen. Ich muss nur nachweisen können, anhand einer Rechnung vielleicht, dass die Ware oder das Produkt schon in Verkehr gebracht wurde. Das heißt, wenn ich das aus einem Drittland oder egal wo kaufe, dann gibt es irgendwo eine Rechnung und damit kann ich nachweisen, dass das Produkt schon am Markt war und kann die Produktsicherheitsrichtlinie einhalten und darf das Produkt in Verkehr bringen.
Das heißt, es gibt jetzt kein Verkaufsverbot für, sag ich jetzt mal, alte Produkte, die wir schon bereits vorher am Markt sind.
Richtig, es gibt kein Verkaufsverbot.
Jürgen, was ist denn dein abschließender Tipp an unsere Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen?
Also mein Tipp an die Unternehmerinnen und Unternehmer, speziell die Händler, Händlerinnen, sich so viel wie möglich Informationen zu beschaffen. Da bieten sich einige Plattformen. Sie können sich auch direkt an uns wenden. Mhm. Bei uns ist die Erstanlaufstelle die Abteilung Umweltpolitik, wo auch die Produktsicherheitsverordnung, CE-Kennzeichnung und Normen angesiedelt sind. Beziehungsweise wenn es direkt zum Webshop Fragen gibt, dann auch über die Abteilung E-Commerce bei uns. Beziehungsweise verweisen wir dann auch auf Beraterinnen und Berater, die dann wirklich sehr im Detail den Mitglied unterstützen und helfen können. In diesem Zuge vielleicht noch als Information, die Beratungsleistungen werden von uns gefördert. Das heißt, es gibt 8 Stunden Beratungen, die zu 100% von der Wirtschaftskammer übernommen werden.
Tolles Service. Also ich glaube, da werden sich jetzt viele Unternehmerinnen und Unternehmer freuen darüber, dass es diese Möglichkeit bei der Wirtschaftskammer gibt. Ja, danke Jürgen, dass du heute bei uns warst.
Danke
dir, Kurt.
Schön, danke auch. Ja.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten.
InfoChannel ist ein Service des Gremiums Versand, Internet und allgemeiner Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich.